Du kennst das sicher, also dieses ganz klassische Bild vom absoluten Überflieger.
Oh ja, das kennt wohl jeder.
Genau. Man sitzt in einem Seminar oder man brütet im Büro über einem unfassbar komplexen Problem. Man quält sich wirklich stundenlang herum, der Kopf raucht, die Tabellen ergeben überhaupt keinen Sinn.
Die Verzweiflung steigt, ja.
Richtig, die Verzweiflung steigt. Und dann gibt es da diese eine Person im Raum. Die schaut nur ganz kurz auf dieses Chaos aus Zahlen oder Wörtern, blinzelt vielleicht zweimal, ordnet drei Dinge neu an und bam, hat die perfekte Lösung. Es sieht so unfassbar mühelos aus, weißt du? So schwerelos. Und in exakt diesem Moment fühlt man sich selbst einfach nur, naja, wahnsinnig schwerfällig, fast schon plump.
Absolut. Man denkt sich dann oft, wow, diese Person hat einfach etwas, das mir komplett fehlt. Ein unsichtbares Triebwerk sozusagen.
Genau das. Und wir schauen dann auf diese Schwerelosigkeit und verwechseln sie sofort mit einer Art magischer Garantie für den ewigen Erfolg, oder?
Das ist ein riesiger Fehler. Wir sehen das Endresultat in diesem einen winzigen Moment und ziehen daraus den völlig falschen Schluss. Wir glauben, dass jemand, der so unfassbar mühelos starten kann, eigentlich das gesamte Rennen des Lebens schon gewonnen hat.
Man mystifiziert das Phänomen.
Ganz genau. Anstatt einfach mal die Mechanik dahinter zu durchschauen.
Und exakt diese Mechanik nehmen wir uns heute vor. Willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Wir haben uns hier versammelt, also du, der gerade zuhört, wir beide, und unsere Notizen, um eine sehr spezielle Mission zu erfüllen.
Eine Mission, die es in sich hat, ja?
Definitiv. Wir schauen uns heute nämlich keine hunderte Seiten langen Studien an, keine dicken Wälzer über Kognitionspsychologie oder komplexe Managementtheorien.
Nein, heute wird es sehr kompakt.
Sehr kompakt. Unsere Quelle heute ist extrem kurz, sie ist prägnant. Aber die These unseres heutigen Tauchgangs ist ziemlich gewagt.
Die tiefsten Wahrheiten über menschliche Entwicklung, über Erfolg und über das Lernen an sich stecken oft nicht in den endlosen Fußnoten von irgendwelchen akademischen Arbeiten,
Sondern in wenigen messerscharfen Zeilen. Es ist im Grunde die reinste Form der Informationsverdichtung.
wie so ein Extrakt.
Genau. Stell dir vor, man wirft die gesamte empirische Forschung über Selbstoptimierung, Genialität und harte Arbeit in einen Topf und lässt das Wasser so lange einkochen, bis nur noch der absolute, hochkonzentrierte Kern übrig bleibt. Ein schönes Bild. Und diesen Kern hat der Autor Horst Winkler in der Verschmiede in exakt vier Zeilen gegossen.
Nur 4 Zeilen, ja?
Vier Zeilen, die aber das absolute Fundament bilden für jeden, der in irgendeinem Bereich besser werden will. Sei es beruflich, kreativ oder ganz persönlich. Ich lese die Quelle einfach mal komplett vor, damit wir alle denselben Startpunkt haben.
Schieß los.
Okay, das Gedicht geht so. Die meisten müssen ohne leben, Talent ist wenigen gegeben, doch ganz alleine hilft's nicht viel, es braucht auch Fleiß zugleich im Spiel.
Ein wirklich starker Text.
Absolut. Also lass uns das mal entpacken. Wir fangen ganz vorne an. Denn bevor wir überhaupt verstehen können, wie Erfolg funktioniert, müssen wir uns einer ziemlich harten Realität stellen.
Der Realität, mit der dieser Text direkt eröffnet, ja.
Genau. Es geht um die ungleiche Verteilung von Voraussetzungen, um die Struktur des Mangels, wenn man so will.
Die ersten beiden Zeilen sind rhetorisch und psychologisch wirklich hochinteressant konstruiert, weil sie uns, also den Leser, sofort in eine Position der Unterlegenheit zwingen.
Weil er sagt, die meisten müssen ohne leben.
Richtig. Der Text beginnt mit einer Leere. Er beginnt mit dem Fehlen von etwas, noch bevor wir überhaupt wissen, worum es in dem Gedicht eigentlich geht.
Es ist wie ein erzählerischer Cliffhanger direkt im allerersten Satz. Man liest, die meisten müssen ohne leben, und das Gehirn fragt sofort panisch, ohne was?
Ja.
Ohne Liebe? Ohne finanzielles Polster? Ohne Glück? Der Autor lässt uns für einen Bruchteil einer Sekunde in dieser totalen Ungewissheit hängen.
Er etabliert regelrecht den Schmerz des Mangels.
Genau. Und dann, in der zweiten Zeile, fällt der Vorhang. Talent ist wenigen gegeben.
Was hier wirklich faszinierend ist, also wenn man genau hinschaut, ist die Wortwahl am Ende dieser zweiten Zeile. Das Wort gegeben.
Weil es so passiv ist.
Exakt. Linguistisch und philosophisch betrachtet steckt darin eine unglaubliche Passivität. Talent ist keine Errungenschaft.
Es ist kein Diplom, für das man jahrelang in der Bibliothek saß.
Nein, überhaupt nicht. Es ist ein reines Geschenk. Eine Laune der Genetik, des evolutionären Zufalls oder vielleicht der frühen neurologischen Verschaltungen im Mutterleib.
Es wird einem einfach so überreicht.
Ja. Und die zwingende Konsequenz daraus ist, man kann es sich absolut nicht verdienen.
Es ist also von Natur aus zutiefst ungerecht verteilt. Die meisten, wie es im Text heißt, stehen schlichtweg mit leeren Händen da.
Das ist die harte Wahrheit, ja.
Stell dir das mal bildlich vor. Du wachst an deinem 18. Geburtstag auf, öffnest das alte, quietschende Garagentor deines Elternhauses und da drinnen steht ein millionenschwerer, maßgefertigter High-End-Sportwagen.
Ein ziemlich nettes Geschenk.
Allerdings, du hast keinen einzigen Cent dafür bezahlt. Du hast keine einzige Schraube selbst festgezogen. Du weißt nicht einmal, wie der verdammte Motor überhaupt funktioniert. Er steht einfach da.
Mhm. Und das ist das Talent.
Genau. Aber hier muss ich direkt mal reingrätschen und dich was fragen.
Klar, gerne.
Ist dieser Einstieg von Winkler nicht eigentlich extrem pessimistisch, fast schon fatalistisch, den meisten Leuten, die das lesen, also dir, der du gerade zuhörst, höchstwahrscheinlich eingeschlossen, wird hier im allerersten Satz quasi ins Gesicht gesagt, hey, du gehörst zu der großen Masse, die von vornherein massiv benachteiligt ist.
Das kann man so sehen, ja.
Aber ist das nicht ein furchtbarer, lähmender Startpunkt für jede Form von Motivation?
Also auf den ersten Blick wirkt es definitiv wie eine kalte Dusche. Aber wenn wir uns mal die Psychologie der Attribution anschauen, ist es eigentlich eine enorme Befreiung.
Eine Befreiung? Wie meinst du das?
Naja, wir leben in einer Gesellschaft, die uns permanent diesen Mythos der absoluten Chancengleichheit einreden will. Der klassische amerikanische Traum, weißt du? Jeder kann alles schaffen, wenn er nur stark genug will.
Das hört man ständig, ja. Auf Instagram und so weiter.
Genau. Das klingt im ersten Moment schön, erzeugt aber in der Realität einen immensen psychologischen Druck.
Weil wenn es dann nicht klappt, bin ich selbst schuld.
Exakt. Wenn dir eine komplexe Aufgabe unfassbar schwer fällt oder der Lösungsansatz einfach nicht in deinen Kopf will, greift sofort eine interne Attribution. Du denkst, ich mache etwas falsch, ich bin defekt, ich bin einfach nicht gut genug.
Oh wow, ja. Das kenne ich.
Winklers Gedicht zertrümmert diesen Mythos komplett. Es sagt stattdessen, nein, es ist die mathematische, statistische Norm, dass dir das gerade schwerfällt. Die überwältigende Mehrheit hat diesen magischen Startvorteil einfach nicht.
Es nimmt also im Grunde die Schuld von den Schultern des Einzelnen.
Ganz genau.
Aber birgt das nicht auch die massive Gefahr, dass die Leute das als perfekten Vorwand nutzen, um direkt aufzugeben? Ich meine, wenn ich akzeptiere, dass ich diesen Sportwagen eben nicht in der Garage habe, könnte ich mich auch einfach wieder ins Bett legen.
Nach dem Motto, das System ist eh gegen mich.
Ja, genau. Genetische Lotterie verloren, warum soll ich mich überhaupt noch anstrengen?
Das passiert interessanterweise nur, wenn man einen externen Kontrollverlust komplett akzeptiert. Aber die Erkenntnis der eigenen, sagen wir mal, Durchschnittlichkeit in bestimmten Bereichen löst bei psychologisch resilienten Menschen einen ganz anderen Mechanismus aus.
Nämlich?
Die Adaption. Wenn ich weiß, ich habe den Sportwagen nicht, dann höre ich auf, darauf zu warten, dass mich jemand ins Ziel fährt. Ich fange an, mir mein eigenes rudimentäres Fahrzeug zusammenzubauen.
Ich verlasse mich auf meine eigenen Füße.
Richtig. Und paradoxerweise birgt diese Passivität des Gegebenseins für die wenigen Glücklichen eine gigantische Gefahr.
Weil sie den Sportwagen einfach so bekommen haben?
Ja. Weil sie das Talent nur als Geschenk erhalten haben, haben sie oft gar keine Ahnung, wie sie es sich erarbeiten müssten, wenn die Leistung plötzlich stagniert.
Sie identifizieren sich also mit etwas, das sie eigentlich gar nicht kontrollieren können.
Genau, das ist der Punkt. Ihre gesamte Identität hängt an einem reinen Zufall. Und genau diese verheerende Achillesferse des Talents nimmt der Text in der dritten Zeile ins Visier.
Ah, okay, lass uns da mal drauf schauen. Hier wird es nämlich wirklich interessant. Die dritte Zeile lautet, doch ganz alleine hilft's nicht viel.
Ein harter Bruch im Gedicht.
Absolut. Wenn wir also bis hierhin dachten, Talent sei dieser unantastbare, exklusive VIP-Pass für ein total leichtes Leben, baut das Gedicht hier den ultimativen Wendepunkt ein.
Dieser scheinbar unfaire Vorteil wird in einem einzigen Atemzug komplett dekonstruiert.
Der Autor degradiert das Talent quasi von einer absoluten Garantie zu einer bloßen Möglichkeit.
Zu einem reinen Potenzial. Es verliert sofort seinen Status als vollendete Tatsache.
Um das mal ein bisschen greifbarer zu machen, stell dir vor, dieses isolierte Talent ist das allerneueste, teuerste Smartphone auf dem Markt.
Hm?
Es hat den schnellsten Quantenprozessor, die beste Kamera, die jemals gebaut wurde, unendlich viel Speicherplatz. Ein absolutes Wunderwerk der Technik. Das ist dein angeborenes Talent.
Okay, ich habe das Bild im Kopf.
Aber der Akku ist komplett leer und du besitzt kein Ladekabel. Das Potenzial dieses Geräts ist theoretisch gigantisch. Ja? Es könnte super komplexe Berechnungen durchführen oder kinoreife Filme drehen. Aber der tatsächliche, praktische Nutzen in genau diesem Moment,
der liegt bei exakt null.
Richtig, null. Du kannst damit nicht mal den Notruf wählen. Es ist am Ende nur ein wahnsinnig teurer Briefbeschwerer.
Ein sehr treffendes Bild. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir hier eine Art mathematische Gleichung des Erfolgs, die in der modernen Expertiseforschung auch immer wieder bestätigt wird.
Okay, wie sieht diese Gleichung aus?
Talent ist in der neurobiologischen und psychologischen Gleichung niemals eine Addition, es ist immer ein Multiplikator.
Ein Multiplikator.
Genau. Wenn du eine astronomisch hohe Begabung hast, sagen wir den Faktor 10. Aber dein Antrieb, deine praktische Umsetzung, also dein Ladekabel liegt bei 0, dann rechnest du 10 mal 0.
Und das Ergebnis ist und bleibt 0.
Exakt. Talent ohne einen zweiten aktiven Faktor ist nur ein hübsches Schaufenster, aber ohne Waren im Laden.
Ich muss hier den Text aber nochmal ganz genau sezieren. Und dich vielleicht auch ein bisschen herausfordern.
Nur zu!
Der Text sagt wörtlich, Talent alleine hilft nicht viel. Er sagt nicht, es hilft gar nicht. Das ist für mich ein massiver semantischer Unterschied.
Mhm. Okay, worauf willst du hinaus?
Naja, wenn ich ein extremes mathematisches oder sprachliches Talent habe, dann fliegt mir in der Schule, sagen wir mal in der 5. oder 6. Klasse, die Lösung vielleicht wirklich einfach so zu.
Das stimmt, ja.
Ganz ohne Ladekabel, ganz ohne eigenen Antrieb. Ich mache absolut keine Hausaufgaben, ich passe kaum auf und schreibe trotzdem ganz souverän eine 2. Reicht dieses bisschen, das das Talent ganz von alleine mitbringt, in vielen Bereichen des Lebens nicht vielleicht doch schon aus, um sich extrem bequem auf seinen Lorbeeren auszuruhen?
Du meinst für ein sehr komfortables Leben.
Genau. Kann man sich damit nicht einfach durchmogeln?
Das ist ein super spannender Punkt. Dieses nicht viel ist tatsächlich der gefährlichste und hinterhältigste Teil dieses Gedichts.
Gefährlich? Inwiefern?
Am Anfang, in den sehr frühen Phasen einer Entwicklung, reicht das reine Talent oft tatsächlich aus, um besser zu sein als der Durchschnitt. Das ist das, was Entwicklungspsychologen und Pädagogen den Fluch des begabten Kindes nennen.
Der Fluch, das klingt dramatisch.
Ist es oft auch. Das Gehirn dieses Kindes ist so verdrahtet, dass es früher Konzepte sofort adaptiert. Es muss sich überhaupt nicht anstrengen, es gleitet quasi durch die ersten Jahre.
Und kriegt dafür wahrscheinlich extrem viel Bestätigung.
Massenhaft. Es bekommt Applaus, Lob und externe Bestätigung für etwas, das ihm, wie Winkler sagt, lediglich gegeben wurde.
Es bekommt also gigantische Dopaminausschüttungen für den Zustand des reinen Seins, nicht für den Prozess des Werdens.
Exakt auf den Punkt gebracht. Und das hat fatale neurologische Konsequenzen.
Weil es nicht lernt zu arbeiten.
Genau. Das Gehirn baut in diesen sehr prägenden Jahren absolut keine neuronalen Pfade für Frustrationstoleranz auf. Es lernt schlichtweg nicht, wie man mit echtem Widerstand umgeht.
Und die Widerstände kommen ja irgendwann unweigerlich.
Richtig. Die Herausforderungen im Leben, ob in der Wissenschaft, in der Wirtschaft oder auch in tiefen zwischenmenschlichen Beziehungen, die wachsen nicht linear, sie wachsen exponentiell.
Oh ja.
Und irgendwann kommt unausweichlich der Punkt, vielleicht im fortgeschrittenen Studium oder in der ersten echten Führungsposition, an dem die Komplexität der Probleme so hoch ist, dass das reine, ungeschliffene Talent einfach nicht mehr ausreicht.
Dieser frühe Multiplikator reicht dann nicht mehr.
Nein.
Man muss dann tief bohren. Und dann, genau dann, stürzt diese Person ab.
Mhm.
Weil sie, wie du vorhin meintest, nie gelernt hat, wie man eigentlich lernt.
Mhm.
Das Talent wird also quasi von der Überholspur zur absoluten Sackgasse.
Ein sehr schönes Bild.
Wenn man nochmal an unseren geschenkten Sportwagen denkt. Diese Person sitzt in dem Sportwagen, rollt jahrelang ganz bequem bergab. Alle am Straßenrand bewundern das glänzende Auto.
Mhm.
Aber plötzlich geht die Straße eben steil bergauf.
Mhm.
Es fängt vielleicht an zu schneien, es wird eisig.
Und der Fahrer ist völlig überfordert.
Ja. Weil er in all den Jahren nie gelernt hat, wie man eigentlich die Gänge schaltet oder wie man bei Glätte gegenlenkt. Er hat immer nur vom natürlichen Gefälle profitiert.
Mhm.
Die Fahrt ist für ihn sofort zu Ende.
Während der andere?
Genau, während der Typ im klapprigen Gebrauchtwagen, der jeden verdammten Tag das Schalten und Lenken üben musste, langsam aber sicher an ihm vorbeizieht.
Und genau das sehen wir in der Unternehmenswelt jeden Tag. Human Resources Abteilungen identifizieren diese sogenannten High Potentials, die extrem früh glänzen.
Die werden dann rasant befördert, nehme ich an.
Ja, sehr schnell. Und dann im mittleren oder oberen Management, wo es plötzlich nicht mehr um die reine fachliche Brillanz geht, da brechen diese Leute komplett zusammen.
Weil es da um andere Dinge geht.
Genau. Es geht um Resilienz, um das Navigieren von Firmenpolitik, um das Durchstehen von monatelangen, wirklich zähen Krisen. Sie haben einfach keine psychologischen Schwielen an den Händen.
Das Talent hat am Anfang also ein bisschen geholfen. Aber auf lange Sicht, für das Bestehen komplexer Systeme, hilft es eben nicht viel.
Richtig. Womit wir eigentlich direkt beim fehlenden Element angelangt sind.
Perfekte Überleitung. Da das Talent laut unserer Quelle allein unzureichend und potenziell sogar selbstzerstörerisch ist, wenn es nicht kalibriert wird, müssen wir uns jetzt diesen zweiten Faktor ansehen.
Das Element, das die Gleichung überhaupt erst vervollständigt.
Genau. Wir schauen auf die vierte und letzte Zeile des Gedichts. Es braucht auch Fleiß zugleich im Spiel. Also was bedeutet das alles im Kontext unseres Tauchgangs?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Insbesondere, wenn wir uns die spezifische Formulierung ansehen. Wir finden hier die endgültige Synthese.
Okay, erklär mal.
Wir haben das passive Element aus Zeile 2, also das, was gegeben ist. Und hier haben wir nun das aktive, formende Gegengewicht, den Fleiß.
Wobei Fleiß ja irgendwie, das klingt ein bisschen angestaubt, oder?
Befreien. Das klingt im modernen Sprachgebrauch oft sehr altbacken. Man denkt sofort an preußische Disziplin oder an stures Auswendiglernen in der Schule.
Genau das hatte ich auch im Kopf.
Aber was Winkler hier beschreibt, ist die kontinuierliche, zielgerichtete Anstrengung. Es ist die bewusste Handlung. Und noch faszinierender ist eigentlich, dass er das Leben oder die Herausforderung als ein Spiel rahmt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Warum ausgerechnet ein Spiel? Das klingt fast schon wieder zu leichtfertig für etwas so Hartes wie Fleiß.
Ein Spiel impliziert aber Dynamik, Anpassung und Unvorhersehbarkeit. Es gibt komplexe Regeln, es gibt Mitspieler, die auf deine Aktionen reagieren, es gibt unerwartete Wendungen.
Es ist also nichts Statisches.
Genau. In einem anspruchsvollen Kartenspiel reicht es nicht aus, am Anfang nur 4 Asse auf die Hand zu bekommen. Das wäre ja die genetische Lotterie, dein Talent.
Mhm.
Du musst diese Karten auch im exakt richtigen Moment ausspielen. Du musst die Psychologie der anderen am Tisch lesen. Du musst taktieren. Manchmal musst du sogar ein Ass opfern, um später den ganzen Pott zu gewinnen.
Ah, verstehe.
Dieses strategische Spielen der Karten, die Handlung an sich, das Aufrechterhalten der Konzentration über Stunden hinweg – das ist der Fleiß.
Und in diesem Zusammenhang benutzt Winkler ja ein Wort, das die gesamte Bedeutung dieser 4 Zeilen massiv verschärft. Er sagt zugleich:
Ein ganz kleines, aber wichtiges Wort.
Ja. Es braucht auch Fleiß zugleich im Spiel. Das erinnert mich extrem stark an die Physik beim Fahrradfahren.
Fahrradfahren? Okay, erzähl.
Stell dir vor, du bist auf einer Rennstrecke unterwegs. Das Talent ist die Qualität deines Fahrrads. Du bekommst ein absolutes Profi-Rennrad. Ultraleicht. Perfekt ausbalanciert, den teuersten Carbonrahmen, den es gibt.
Klingt super.
Jemand anderes fährt auf der gleichen Strecke vielleicht auf einem schweren, rostigen Hollandrad. Das wäre der Startnachteil der meisten aus der allerersten Zeile des Gedichts.
Der Mangel.
Genau. Aber das alles entscheidende physikalische Gesetz beim Fahrradfahren ist: Kein Fahrrad der Welt fährt von allein.
Richtig.
Der Fleiß ist das ständige, rhythmische Treten der Pedale. Die Muskelkraft, die du auf die Kette überträgst. Wenn du aufhörst zu treten, verlierst du den Schwung.
Und wenn der Schwung weg ist?
Dann fallen die gyroskopischen Kräfte in sich zusammen und du fällst um. Völlig egal, ob du auf einem 10.000 Euro teuren Carbonrad sitzt oder auf dem alten Schrottplatzrad.
Die Schwerkraft macht da keinen Unterschied.
Null.
Sie holt beide gnadenlos ein. Das Rad, also das Talent, und die Bewegung, der Fleiß. Die müssen zwingend simultan existieren, zugleich.
Das ist eine super Analogie.
Und diese physikalische Notwendigkeit, dieses Zugleich, überträgt sich wirklich direkt auf die Neurologie.
Okay.
Es ist eben keine serielle Abfolge. Nach dem Motto, erst bin ich mal talentiert und zeige allen, was ich kann. Und irgendwann später, wenn es mal wirklich eng wird, dann bin ich dann auch mal fleißig.
So funktioniert es nicht.
Nein. Es ist eine ständige, unabdingbare Symbiose. Das Talent formt und richtet den Fleiß aus. Und der Fleiß wiederum hält das Talent überhaupt erst am Leben und schöpft es voll aus. Ohne diese Gleichzeitigkeit zerfällt das gesamte System.
Hier muss ich aber nochmal massiv reingehen. Weil das, was du da beschreibst, auch etwas unheimlich Forderndes hat. fast schon etwas Toxisches.
Toxisch? Wie meinst du das?
Naja, wir leben in einer Zeit, in der Burnout quasi eine Volkskrankheit ist. Gefühlt alle sind permanent erschöpft. Wenn Talent und Fleiß aber zwingend simultan, also immer zugleich existieren müssen, bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass man niemals eine Pause machen darf.
Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Sobald das sprichwörtliche Treten der Pedale auch nur für eine Woche, einen Monat oder meinetwegen während einer schweren Lebenskrise wegfällt, verliert das Talent dann laut diesem Gedicht sofort seinen gesamten Wert.
Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, die wir da treffen müssen.
Ist der Talentierte genau wie der Untalentierte einfach dazu verdammt, ewig strampeln zu müssen, nur um nicht umzufallen? Das klingt für mich extrem stark nach der Verherrlichung von dieser typischen Hustle-Culture.
Ja, und das ist genau der Moment, wo wir Fleiß eben nicht mit Hustle verwechseln dürfen.
Okay, wo ziehst du da die Grenze?
Hustle-Culture bedeutet oft einfach nur blinde, panische Aktivität um der Aktivität willen. Permanente Erschöpfung wird da als Statussymbol feiert. Aber wenn wir mal bei deinem schönen Fahrradbild bleiben. Wenn du kräftig strampelst, baust du Momentum auf, richtig?
Ja klar, man kriegt Schwung.
Genau. Du musst nicht ununterbrochen mit einem Puls von 180 und Maximalkraft in die Pedale treten. Wenn es mal leicht bergab geht oder wenn du durch deine vorherige Arbeit extrem viel Schwung hast, kannst du das Rad auch einfach mal rollen lassen.
Okay, das Rollen ist also erlaubt.
Das Rollen, also die Erholung, ist ein essentieller Teil der Fahrt. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt beim Zugleich, du darfst den Kontakt zu den Pedalen nie ganz verlieren.
Mhm.
Die musst jederzeit bereit sein, wieder Kraft zu übertragen, sobald der Luftwiderstand oder die Steigung wieder zunehmen.
Das Zugleich fordert also nicht den 24-stündigen Dauerlauf?
Nein.
Sondern die permanente mentale Bereitschaft zur Anstrengung?
Richtig. Es bedeutet, dass sich das Talent niemals komplett vom Fleiß emanzipieren darf. Es darf nicht arrogant werden, weißt du?
Ja, verstehe.
Sobald das Gehirn eines hochbegabten Menschen den unbewussten Entschluss fasst, ich brauche die harte Arbeit nicht mehr, ich bin über den Prozess der Anstrengung erhaben, mein bloßes Vorhandensein reicht aus.
Was passiert dann?
In genau diesem Moment beginnt der langsame, schleichende Fall. Das Talent ist wie ein Muskel, der atrophiert.
Er schrumpft.
Ja. Wenn der Muskel nicht durch den Widerstand des Fleißes Mikrorisse bekommt und sich neu aufbaut, dann schwindet er einfach. Die Gleichzeitigkeit meint wirklich diese untrennbare Verzahnung von Potenzial und Handlungswille.
Okay, wow. Wir haben diese vier unglaublich verdichteten Zeilen jetzt wirklich in ihre Einzelteile zerlegt. Und die Architektur, die dahinter steckt, die ist enorm.
Es ist ein sehr tiefgründiges Modell, ja.
Wir haben mit einer düsteren, kalten Realität begonnen. Die breite Masse der Menschen startet ohne den VIP-Pass. Das Talent ist eine seltene, zufällige und zutiefst passive Gabe. Es ist ungerecht und es entzieht sich völlig unserer Kontrolle.
Mhm.
Der Schmerz des Mangels.
Genau.
Dann kam dieser brillante Wendepunkt. Das Gedicht hat uns klargemacht, dass dieser scheinbar unfaire Vorteil, dieses exklusive Geschenk der Natur, in der Praxis eigentlich eine gigantische Illusion ist, wenn es isoliert bleibt.
Weil es nicht viel hilft.
Richtig. Es zerbricht langfristig einfach an der exponentiellen Komplexität der Welt, wenn man vorher keine Frustrationstoleranz aufgebaut hat. Es ist das teure Smartphone ohne Strom oder der Sportwagen ohne Fahrer, der auf den ersten vereisten Berg trifft.
Eine Falle, in diese sehr viele tappen.
Und schließlich haben wir den großen Ausgleicher gefunden. Das aktive, formende Gegengewicht zum passiven Geschenk. Den Fleiß. Die ständige, bewusste Anstrengung, das Navigieren der Spielregeln, das zwingend zugleich existieren muss, damit das System nicht kollabiert.
Eine untrennbare Symbiose.
Ja. Es ist die Erkenntnis, dass das unverdiente, seltene Talent absolut und bedingungslos abhängig von der harten, alltäglichen Arbeit ist, um überhaupt erst wirksam zu werden. Das Gedicht nimmt dem Talent im Grunde den Heiligenschein und gibt dem Fleiß die Krone der Handlungsfähigkeit.
Und wenn man diese Mechanik einmal wirklich tiefgehend verstanden hat, ändert sich fundamental, wie man auf sich selbst, auf Rückschläge und auf seine eigenen Fähigkeiten blickt.
Das glaube ich auch.
Wenn du jetzt gerade zuhörst, ist das der entscheidende Moment, das Gehörte mal auf deine eigene Realität zu spiegeln. Die Frage, die sich aus all dem für dich zwingend ergibt, ist doch:
Wie spielst du dein eigenes Spiel?
Ja?
Egal in welchem Bereich.
Richtig. In deinem Job, in deiner Kunst, beim Erlernen einer neuen Sprache oder in deinen Beziehungen. Verlässt du dich heimlich zu sehr auf das, was dir irgendwann mal mühelos gegeben wurde?
ruhst du dich auf diesem kleinen, anfänglichen Multiplikator aus, der dir vielleicht früher mal so viel Anerkennung und Dopamin gebracht hat?
Oder bist du wirklich bereit, jeden Tag aufs Neue den Kontakt zu den Pedalen zu suchen? Investierst du den Fleiß, diesen oft sehr unspektakulären, leisen, täglichen Prozess des Tretens, um dein Potenzial überhaupt erst auf die Straße zu bringen?
Weil das Potenzial allein?
Genau, das Potenzial allein, so gewaltig es auch sein mag, bringt dich aus eigener Kraft nirgendwo hin.
Das ist wirklich der absolute Kern der Sache. Und ich möchte dich, der du diesen Tauchgang mit uns heute mitgemacht hast, noch mit einem letzten, vielleicht ein bisschen provokanten Gedanken entlassen.
Da bin ich jetzt auch gespannt.
Ein Gedanke, der mir gerade so gekommen ist, als wir über die Struktur dieses ganzen Systems gesprochen haben. Wir haben ganz am Anfang festgestellt, laut der ersten Zeile muss die absolute Mehrheit von uns ohne dieses Talent leben. Die meisten starten mit leeren Händen.
Ja.
Und in der dritten Zeile haben wir gelernt, das Talent alleine hilft ohnehin nicht viel. Es ist schwach, brüchig und anfällig, wenn es isoliert bleibt.
Richtig.
Wenn man diese beiden Fakten aus unserer Quelle nun zusammennimmt und logisch bis zum Ende durchdenkt, bedeutet das dann nicht eigentlich, dass das gesamte Spiel des Lebens, all unsere gesellschaftlichen, technologischen und persönlichen Herausforderungen von Grund auf eigentlich nur für den Fleiß entworfen wurden?
Oh, das ist ein starker Gedanke.
Denk mal einen Moment darüber nach. Wir stehen so oft am Rand der Strecke und staunen ehrfürchtig über den funkelnden Sportwagen in der Garage der anderen. Wir lassen uns total blenden von der vermeintlichen Schwerelosigkeit der Wunderkinder und Überflieger.
Und wir fühlen uns dabei selbst so schwerfällig.
Genau. Aber wenn die gesamte Strecke mit all ihren Bergen, Tälern, scharfen Kurven und Wetterumschwüngen so gebaut ist, dass man sie am Ende nur bezwingen kann, wenn man bereit ist, selbst hart in die Pedale zu treten und den Schmerz der Anstrengung auszuhalten, dann ist Talent vielleicht gar nicht dieser mystische Schlüssel zum Sieg, den wir immer darin sehen. Vielleicht ist es nur ein völlig überbewerteter Bonus für eine winzige Minderheit.
Ein Luxusproblem, fast schon.
Ein Luxusproblem, das den Blick auf das Wesentliche verstellt. Das wahre Spiel, das wir hier alle spielen, ist ein Ausdauerspiel. Und das gewinnt am Ende immer derjenige, der gelernt hat, niemals aufzuhören, in die Pedale zu treten.
Ein tolles Schlusswort.
Behalt diesen Gedanken einfach mal im Hinterkopf, wenn du das nächste Mal auf jemanden schaust, dem scheinbar alles absolut schwerelos zufliegt. Bis zur nächsten tiefgehenden Analyse.